So, und damit sollten wir wieder live sein. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto-Nerds Uncut. Wie immer, jede Woche. Wir bleiben konsistent und konstant, aber wieder an einem anderen Tag als eigentlich der Tag, den ihr von uns kennt. Das ist aber nicht schlimm. Wir machen heute mal eine Abendausgabe, denn wir haben ein heißes Thema. Morgen ist Feiertag. Und deswegen sind wir heute schon mal ein bisschen früher dran. Ich hoffe, das ist okay für euch und mal gucken, ob das vielleicht abends etwas besser ankommt als mittags. Vielleicht testen wir auch nochmal die Zeiten so ein bisschen gegeneinander. Und erstmal herzlich willkommen zu Crypto Nerds Uncut. Wie auch diese Woche, wie immer, gesponsert von unserem Partner von Bison. Liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank dafür. Ja, und die Woche hat schon einige Highlights mitgebracht und dann kam gestern eigentlich das größte Highlight, denn wir hatten die Pressekonferenz des Finanzministers Lars Klingbeil und da ist die Krypto-Szene echt aufgerüttelt worden, denn für viele klingt es so, als ob die Haltefrist in diesem Jahr noch abgeschafft wird und viele kommunizieren das auch so. Und ich habe mir gedacht, dann lade ich doch einfach dazu, zu einer kleinen Krypto-Steuer-Haltefrist-Sondersendung, unseren guten Freund und Bekannten des Podcastes ein, den Werner Hoffmann. Und damit erstmal herzlich willkommen in die Runde, lieber Sascha und auch Werner. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sehr nachrichtensprecherhaft, wie du jetzt die Einleitung gemacht hast.
Fandst du? Ja, ich probiere mal ein bisschen.
Du könntest bei der ARD auch anfangen.
Ja, genau. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren.
Genau. Ja. Ein kleines Wasserglas auf der rechten Seite, dann passt.
Perfekt. Ja, da ist es. Perfekt. Ne? Ich lass das hier stehen ungefähr. Ja, dann sieht's gut aus. Nein. Also, Spaß beiseite. Ich probiere mich immer etwas besser vorzubereiten oder noch professioneller zu klingen, aber am Ende ist es mir auch scheißegal. Ja. Nein, lass uns mal.
Wir sind ein Unterhaltungsformat und kein Nachrichtenformat.
Genau, also, richtig. Wir sind nur Entertainment, weil alles, was ihr hier hört, ist nicht zum Nachmachen geeignet. Ja, ich glaube, das passt am besten.
Wir sind natürlich auch sehr driven, dass wir das Bestmögliche für die Community rausholen, deshalb heute Abend, dass morgen alle zum Pflastersteine schmeißen gehen können.
Genau, richtig. Ja, deswegen nehmen wir nämlich heute auch schon auf, weil wir morgen keine Zeit haben. Okay, nein, Spaß beiseite, Jungs. Es gibt ernste Themen. Sind sie so ernst? Wie nehmt ihr es gerade auf? Was ist vielleicht auch gerade so passiert? Werner, magst du mal so ein bisschen so die Klammer machen? Was ist gerade so Status quo? Und hol die Leute mal ab, die diese Woche unterm Stein gelebt haben.
Ja, also man lebt ja immer in seiner Bubble und mein LinkedIn-Feed ist gerade Panik pur. Alle reden davon, die Jahresfrist wird abgeschafft und jetzt müssen wir das tun und so weiter. Die Aufruhr ist groß und deswegen, klar, ich habe natürlich auch Kundenanfragen und alle möglichen Leute beschäftigen sich damit und Presseanfragen. Und deswegen habe ich mir das natürlich sehr genau angeschaut. Was wurde wirklich gesagt? Was wurde wirklich beschlossen? Wo sind wir eigentlich? Und deswegen, als allererstes würde ich es einfach mal einordnen, wo wir gerade sind. Also das Ganze, was Lars Klingbeil da gestern vorgestellt hat in dieser Pressekonferenz, ist erstmal nur ein Regierungsbeschluss. Das heißt, die Regierung hat, genau, jetzt sehen wir es ja auch, die Regierung hat, ich nenne es mal den Vorschlag gemacht, unter sich gemeinsam beschlossen, wie sie jetzt den nächsten Haushalt für 2027 finanzieren wollen. Welche Ausgaben sie haben wollen, welche Einnahmen sie haben wollen. Das ist ein relativ großes Paket, da geht es um alle möglichen Themen. Und unter anderem kommen wir eben da auch auf die Einnahmenseite zu sprechen und unter anderem kommt da eben auch Krypto vor. So, es gibt relativ wenig schriftlich, also ich vermute, dass dieser Regierungsbeschluss an und für sich geheim ist. Es gibt noch eine ausführlichere Pressemitteilung. Ich weiß nicht, was du gerade offen hast, Erik, ist das die Seite vom Finanzministerium und eine von der Bundesregierung? Ich glaube, die Finanzministeriumsseite ist ein bisschen ausführlicher, selbst da findet man nichts zum Thema Kryptowährungen. So, es gibt aber ein Dokument, auf dem dieser Regierungsschluss beruht und das ist ein Bericht vom Bundesrechnungshof. Der wurde irgendwann Mitte April, 20. April oder sowas vorgestellt. Und da steht auch was zum Thema Krypto drin und das wird jetzt quasi mit aufgegriffen. Und da steht, und jetzt zitiere ich mir kurz, das BMF sollte daher gemeinsam mit den Ländern sicherstellen, dass die technische Unterstützung zu Beginn der Datenübermittlung bereitsteht. Sprich, der ganze Absatz, da geht es um das Thema Steuererhebung und Steuerhinterziehung. Also Leute, die bisher ihre Kryptosteuer nicht bezahlt haben, die will man jetzt erwischen. Und dafür gibt es ja Dark 8 und Carve, hatten wir auch hier im Podcast ausführlich.
Genau.
Scrollt da gerne mal in die älteren Folgen, da findet ihr bestimmt was dazu. Längst besprochen. Und dafür gibt es aber noch ein Problem. Es sind ja erstmal die CASPs, also die Exchanges und so weiter, die Daten erheben. Dann werden die irgendwann an die Finanzämter weitergeschickt. Und die Aufforderung des Bundesrechnungshofs war jetzt, habt eure Software fertig. Das ist nicht selbstverständlich. Ich war selber in Teams dabei, da haben wir Daten bekommen und die Software war 3 Jahre, 5 Jahre später erst fertig, um die Daten auszuwerten, dass wirklich die Bearbeiter am Finanzamt die Daten sehen können und damit arbeiten können. Das war der Hauptpunkt und damit will man eben Kryptosteuerhinterziehung, damit will man in erster Linie die Kryptosteuerhinterziehung verringern und angehen. Das war das große Thema, was der Bundesrechnungshof da vorgeschlagen hat. In der Rede von Klingbeil, die du da offen hast mit über einer Stunde, spricht er das Thema so ein bisschen verwaschen an. Da sagt er zwar auch irgendwas im Bereich von Steuerhinterziehung und wir müssen die staatlichen Einnahmen stärken durch weniger Steuer entgehen und wir müssen den Steuerbetrügern den Kampf ansagen. Und in dem gleichen Satz kommt dann auch noch Krypto vor. Und später kommt dann nochmal ein Satz dazu, dass die Kryptowährungen eventuell anders besteuert werden oder sowas. Im Ausgangsdokument dazu stand nichts von Abschaffung der Jahresfrist, Änderung der Steuern und so weiter. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel reininterpretiert aus der Diskussion, die wir vor 2 Jahren mal hatten, mit SPD will die Steuerfrist abschaffen etc. Ja. Aktuell in den offiziellen Dokumenten spricht niemand von Abschaffung der Steuerfrist, der 1 Jahre Haltefrist oder irgendwelche solchen Themen. Es kann natürlich sein, dass sich da was draus entwickelt. Und ja, wir wissen, die Bundesregierung ist klamm, die braucht Kohle und so weiter. Und es wird jetzt von den verschiedensten Parteien natürlich aufgegriffen, weil es eine geilere Schlagzeile ist, wie die Bundesregierung will das umsetzen, was sie irgendwie schon seit den letzten 2 Jahren gemacht haben, nämlich DAG 8 und CAF, was überhaupt keine Überraschung ist, versus die wollen die Steuerfrist abschaffen. Oh mein Gott. Geilere Schlagzeile. Deswegen glaube ich, gerade von Medienseite wird das einfach groß gepusht. Ich glaube, vielen fehlt die fachliche Kompetenz, sich das wirklich anzuschauen oder die Zeit auch, solche Themen in dieser Tiefe zu recherchieren, wie ich jetzt da über die letzten 2 Tage wirklich Zeit hatte, mir die ganzen Dokumente durchzulesen, wirklich mal so einen Bundesrechnungshofbericht durchzulesen. Also das ist keine einfache Kost, auch für mich nicht. Und da mal rauszusuchen, hey, was steht denn da eigentlich genau drin in diesem Vorschlagsdokument und wie wird denn das überhaupt genau ausschauen und so weiter. Und genau, daher, ich glaube, es ist noch eine zu frühe Phase, um wirklich zu sagen, hey, die Steuerfrist wird abgeschafft.
Mhm. Sascha, du wolltest noch was sagen?
Werner lässt sich nicht unterbrechen. Näher nur kurz vorhin, wo wir bei den Exchanges waren, weil wichtig zur Info ist, zu wissen, dass ja jetzt die Übergangsfrist der MiCA endet zum 1. Juli, sprich bis alle Exchanges, die ihr Geschäft außerhalb der EU führen für EU-User, müssen bis dahin auch umgestellt haben. Also jetzt zum Beispiel eine Binance, die ja nicht in der EU sitzen, aber EU-Kunden betreuen, die müssen bis 1. Juli im Prinzip ihre ganzen Marketing und Kunden umgestellt haben. Oder eine Bybit genauso. Eine Bybit darf zukünftig ihr Geschäft ja auch nicht durch ihre internationale Firma betreiben, sondern muss die EU-Kunden durch die EU-Firma betreiben. Diese Fristen enden am 1. Juli. Das hat in dem Zusammenhang ganz gut gepasst, wo wir vorhin waren.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio.
Werbung Ende.
Ja. Ja. Also so dieses ganze Thema, was wir jetzt in den Medien sehr, sehr oft gehört haben, ist Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Die SPD wird da ja sehr oft mit in Verbindung gebracht. Es gab ja dann auch noch diese Anhörung, wo ich glaube, diese Blockpitch-Studie damals von Copier von der Frankfurt School Finance Management hervorgeholt wurde, wo dann gesagt wurde, hey, hier entgehen uns Steuern, ja, und ich glaube, das zahlt immer wieder auch darauf ein, dass jetzt diese Diskussion der Abschaffung der Haltefrist auch immer wieder so präsent ist, ja, und da ist für mich natürlich die Frage, du hast eben gerade schon gesagt, dass es eigentlich so gar nicht besprochen wurde, sondern wenn überhaupt in Zwischensätzen rausgehört werden konnte. Ja, also er hat ja gesagt, Lars Klingbeil, dass sie die Besteuerung von Kryptowährungen, dass sie daran wollen. Ja, das wurde schon so gesagt, so, zumindest habe ich so im Kopf. Ja, und da ist natürlich klar, dass jeder draufspringt und sagt, okay, da muss es ja das Thema Haltefrist sein, was uns da weggenommen wird, weil das ja das absolute Privileg ist. So, dass wir da aber auch, um das nochmal einzuordnen, Gold ist genau gleich behandelt, ja, dann müsste man ja eigentlich auch an Gold rangehen. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, also es ist schwierig zu wissen, also wir reden jetzt sehr hypothetisch und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze verändert werden könnte. Ja. Also ich sehe so im Großen und Ganzen drei. Das eine ist, das Thema Krypto wird in die Kapitalerträge verschoben. Ich nenne es mal das Modell Österreich, was die ja gemacht haben. Die zweite Möglichkeit wäre zum einen entweder die Abschaffung oder die Verlängerung der Jahresfrist. Also man könnte auch sagen, hey, Krypto sind jetzt in der Immobilienkiste mit drin und damit gilt 10 Jahre Haltefrist. Oder es gibt für Krypto gar keine Haltefrist. Oder die Möglichkeit 3, die es auch immer noch gäbe, ist, es gibt ein komplett eigenes Kryptosteuergesetz. Da gibt es auch manche Länder. Ich glaube, Frankreich hat ein Gesetz, das eben wirklich nur die Besteuerung von Krypto regelt. Portugal ebenso. Also auch das. Und dann wissen wir halt überhaupt gar nicht, was kommt.
Ja.
Genau. Ich glaube, am häufigsten diskutiert werden eben aktuell so 1 und 2, weil die irgendwie so die nähesten sind, was wir uns gerade so vorstellen können und was irgendwo in unser Steuersystem auch reinpasst. Je nachdem, was es wird oder in welche Richtung es geht, ist natürlich auch die Frage, wie schafft man jetzt eine Gleichbehandlung mit anderen Assets. Die Regelung mit dieser Jahresfrist, die wurde ja auch nicht explizit für Krypto eingeführt als Vergünstigung für Krypto, sondern es ist eine Steuererleichterung. Da gab es Studien dazu, wo man gesagt hat, hey, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, hier jeden kleinen Haushalts- oder jeden kleinen Gegenstand, jede Goldmünze, Briefmarke etc., die man so rumliegen hat, wenn man die verkauft, dass man daran Steuern drauf zahlen muss, da ist der Verwaltungsaufwand höher wie die Steuereinnahmen. Auch das sehen wir im Kryptobereich. Also es gibt ja wirklich Fälle, die komplett chaotisch sind und das Einzige, was man den Leuten sagen kann, ist, hey, fass jetzt einfach mal ein Jahr lang nichts an, dann bist du bei allem über der Jahresfrist und dann kannst du anfangen, umstrukturieren und so weiter und das nochmal sauber aufsetzen, weil davor ist einfach so viel Chaos und ist einfach null nachvollziehbar. Also auch hier diese Möglichkeit der Vereinfachung von dem ganzen Thema ist auch hier im Kryptobereich sehr relevant.
Aber was für einen wirklichen Vorteil hätte es denn aus deiner Sicht, die Haltefrist abzuschaffen aus Sicht der Bundesregierung? Also Mehreinnahmen an Steuern, ja okay, maybe, aber du hast ja eben gerade schon gesagt, Mehraufwand
ist,
auch.
Ist fraglich, genau, ob es diese Mehreinnahmen gibt. Also es geht ja immer wieder diese mysteriöse Zahl von 11,4 Milliarden, also genau 11,4, das ist wichtig, merkt euch die im Raum. Ja. Auch hier, es gibt aber die Aussage aus Österreich, ich glaube, die österreichischen Prognosen sind irgendwie um 80% oder 90% abgewichen von dem, was tatsächlich reinkam und das waren die Zahlen für 2025, also Bulljahr, Year, wo man eigentlich sagen müsste, da sollten die Prognosen auf jeden Fall einigermaßen eintreffen. So eine Steueränderung wird auch eine Verhaltensänderung bei den Leuten hervorrufen. Manche werden vielleicht aus Krypto komplett rausgehen, weil sie sagen, hey, mit den Steuern, jetzt wo es die Jahresfristen hier gibt, wird mir zu kompliziert. Die anderen werden im Wohnsitz ins Ausland verlagern, die nächsten werden ihr Tradingverhalten anpassen etc. Also da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, wie das halt so ist mit Steuern. Es wird sich einiges ändern. Größter Vorteil, den ich aktuell sehe von der Neuregelung, ist vermutlich, dass, also auch hier natürlich wieder Detailfrage, wie es ausgestaltet wird, Abzug, Verlustbeschränkung. Also wenn die Gewinne versteuert werden müssen, müssen natürlich genauso auch die Verluste besteuert werden. Und ich glaube, jeder in Krypto hat auch schon mal heftige Verluste gemacht mit, keine Ahnung, den 2020ern NFTs und den 2017er ICO-Coins und so weiter. Also jedem großen Gewinn stehen ja auch irgendwo Verluste gegenüber. Das nächste große Problem, das ich sehe in dem Zusammenhang ist, und sorry, ihr müsst mich echt unterbrechen, also ich könnte da ohne Probleme stundenlang reden. Das nächste Problem, das ich sehe, ist Tokenisierung, ist ja ein Riesenthema. Wir haben zig Startups, wir können tokenisieren. Wenn jetzt Verluste plötzlich abziehbar sind, dann kaufe ich mir kein Auto mehr, sondern dann kaufe ich mir einen Token, der mir die Nutzung eines Autos erlaubt, den ich dann in 5 Jahren, ich sage jetzt mal, für 10.000 Euro kaufe ich den, in 5 Jahren verkaufe ich den wieder für 3.000 Euro und plötzlich habe ich 7.000 Euro Verlust. Und einmal, wenn ich das Auto kaufe, ist er ein Privatvermögen und nicht abzugsfähig. Wenn das ein Token ist, der ist ja komplett steuerpflichtig, für den gibt es keine Jahresfrist und plötzlich kann ich alles, was tokenisiert ist, von der Steuer absetzen. Genial, da werden ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, wenn solche Regelungen kommen. Also das muss natürlich bedacht werden, wie man solche Sachen auch schützt. Und das ist deutlich schwieriger beim Wechsel von Aktien in die Kapitalertragssteuer. Ja, du kannst nicht einfach eine AG gründen, die an die Börse bringen und dann dein Auto als AG-Anteile handeln oder sowas. Geht nicht. Einen Token zu gründen, ja, das mache ich dir in 5 Minuten. Da brauche ich gar nichts dafür. Und ich bin mir sicher, es wird irgendwelche Firmen geben, die das als Geschäftsmodell finden, die dann für dich als Counterparty diesen Tokenisierungsteil übernehmen und von denen du dann das Auto oder den Token kaufst, du kaufst ja kein Auto mehr, die sind Besitzer des Autos und du hältst nur den Token. Solche Sachen wird es geben. Also, und da kann durchaus auch wieder Vorteile draus entstehen. Deswegen Verlustverrechnung und gerade so Risikoinvestments nochmal tokenisieren, um da die Verluste absetzen zu können. Ja, könnte tatsächlich auch ganz spannend wieder werden.
Ja, also das ganze Thema, was du eben gerade angesprochen hast, in der Haltefrist ist ja natürlich auch ein Nachteil in dem Moment, wo ich nicht innerhalb der 12 Monate realisiere. Das ist das, was du eben gerade angesprochen hast. Das heißt, wenn ich Verluste habe und die nicht innerhalb der 12 Monate realisiere, dann kann ich die auch nicht steuerlich gegenrechnen. Ja, so jetzt sagen alle Hodler wieder, ja, ich verkaufe doch aber nicht und alles egal und hodel, hodel, hodel. Ja, alles schön, ja, alles gut. Gibt aber auch noch die Realität der anderen Menschen. Und die sieht halt einfach so aus, dass auch immer mal wieder Verluste entstehen, wo es auch Sinn macht, die zu realisieren und dann vielleicht später wieder neu einzusteigen. Ja, Tax Loss Harvesting habe ich gelernt, ne, Werner, so hieß es oder
richtig. Hast du auch meine Sendung dazu gemacht?
Genau. Ich sag, war das der Fachbegriff dafür oder ist das dein Begriff dafür?
Nee, Tax Loss Harvesting ist der offizielle. Ich habe dann noch das Konzept um den Bull Run Tax Loss Harvesting mitentwickelt.
Okay. Ja, und da ist natürlich dann ein Vorteil da, wenn das dann nicht mehr da ist, weil dann ist egal, wann ich realisiere, ich habe immer die steuerliche Anrechenbarkeit. Ja, so. Das heißt, für welche Art von Investoren, welche Art würde denn letzten Endes davon profitieren, wenn so eine Haltefrist abgeschafft wird? Weil ich meine, ja, die Hodler oder die Trader oder wen siehst du da, der davon profitieren könnte aus deiner Sicht?
Ja, genau, also die Hodler werden definitiv die größten Verlierer sein, die bisher quasi über die Jahresfrist gewartet haben, die das Ganze als Langzeitinvestment sehen, die werden verlieren. Gewinner werden die sein, die, ich sag mal, die Meme-Coin-Flipper, die Shitcoin-Degens, die auch jetzt schon viel aktives Trading machen, viele Verluste oder verlustreiche Investments machen, sage ich mal, wo es eher um Summe und Schnelligkeit geht, die wird man jetzt an der Stelle hier quasi gleichsetzen und die werden die Gewinner von so einer Reform sein.
Aber es kann doch nicht sein, dass Bestand, also all das, was ich jetzt schon habe an Holdings, ja, an Assets, die vielleicht auch schon über 12 Monate gehalten sind, da wird doch keiner rangehen, oder? Also es kann doch bestimmt nicht der Fall sein, dass da irgendjemand das so verändert, dass das dann auch noch besteuert wird. Wie siehst du das gerade?
Ja, das ist ein tatsächlich mein persönlich größtes Thema mit dieser ganzen Neuregulierung. Also wir haben jetzt einen einigermaßen klaren Rechtsstand, einigermaßen gute Rechtssicherheit. Wir haben BMF-Schreiben, wir haben Urteile dazu, jeder weiß so, was auf ihn zukommt. Wir haben jetzt die entsprechenden KAF und DAG 8 Möglichkeiten, die Daten zu erheben. Wir haben die Tools dafür, also eigentlich ist jetzt gerade mal so seit 2 Jahren so eine Situation, wo man sagt, okay, man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man mit Krypto irgendwas macht. Das wird wieder wegfallen. Es wird wieder irgendwelche, es braucht definitiv Übergangsfristen. Es wird wieder neue Streitfälle geben. Es wird Auslegungssachen geben, die über diese Übergangsfristen zustande kommen. Oh, was ist, wenn ich jetzt hier noch den Coin mit Staking verdient habe und dann aber in der neuen Regelung verkaufe und so weiter. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, da wird es wieder neue Streitfälle geben. Es kommt wieder zu mehr Rechtsunsicherheit in einem Bereich, der endlich mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Und ja, das fände ich auch extrem schade. Also ich kann mir gerade in Österreich, die ja jetzt diesen Schritt vor 2 Jahren gegangen sind, ein ähnliches Rechtssystem haben. Ich habe von ein paar Fällen mitbekommen, wie aufwendig es da ist, eben mit alte Tranchen, neue Tranchen und so weiter. Und die laufen dann aber auch irgendwann wieder aus. Und dann gibt es die Tools eigentlich nicht, die das Ganze sauber abbilden können. Und du musst die dann irgendwie labeln und solche Sachen, was du schon vorher hattest, fehlende Anschaffungen. Wie kriegst du die jetzt wieder in ein Tool da rein und zu welchen Regelungen gelten die dann und so weiter. Also es wird eine ganze Reihe an neuen Fragen aufwerfen, egal wie die neue Regelung ausschaut. Immer wenn du einen Regelungswechsel hast, wird es irgendwas in den Pool an Fragen geben und es muss Übergangsregeln geben. Ob jetzt so Altbestände unendlich lang gehalten werden dürfen, ob weiterhin FIFO gilt, ob man die Altbestände, ich sag mal, auf einen Cold-Cold-Wallet, also so Super-Cold, legen kann und die laufen einfach weiter, während man andererseits aber mit anderen Sachen tradet. Dafür gibt es noch zu wenig Informationen. Also wie gesagt, wir diskutieren jetzt Sachen aus einem Nebensatz und was man denn machen könnte. Aber das ist schwer zu sagen. Aber du hast recht, irgendwas wird es geben müssen. Also die können nicht einfach so kommen und sagen so, zack, und ab morgen ist es alles anders. Ich denke, wir haben auch noch Zeit. Also dieser Regierungsbeschluss soll jetzt irgendwie im Anfang Juli durchs Parlament gehen. Und das ist dann aber erst der Haushaltsbeschluss. Und dann sind ja immer noch nicht die Gesetze umgesetzt. Also dann wird es auch noch einen Gesetzesvorschlag geben und der muss dann auch nochmal abgestimmt werden fürs Jahressteuergesetz. Also das, und dieses Thema hat ja ganz viele Auswirkungen. Da geht es ja um Rente, um Ausgaben, um Zuckersteuer und so weiter. Da waren ja 1000 Themen mit drin zu Einnahmen und Ausgaben. Und das ist ja nur ein Teilbereich. Und die verschiedenen Ministerien werden dann da anfangen, irgendwelche Sachen auszuarbeiten. Und genau, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass jetzt schnell was kommt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, oftmals macht man Steueränderungen im Rahmen von einem sogenannten Jahressteuergesetz. Da wird dann alle Steueränderungen werden gesammelt und die werden dann gemeinsam quasi irgendwie mit Mitte Dezember oder sowas beschlossen und durchgewunken, dass die dann eben pünktlich zum 1.1. gelten. Also ich glaube, das Thema wird uns schon noch eine Zeit lang begleiten und wahrscheinlich auch Schritt für Schritt konkreter werden. Um was wir denn tatsächlich reden, geht es wirklich nur darum, dass die Finanzämter vielleicht technisch aufgerüstet werden müssen, um DAG 8-Daten auszuwerten und verarbeiten zu können. Oder geht es auch darum, wirklich eine Steueränderung hier zu haben. Oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht nochmal ein Jahr oder zwei dauert, wenn wir wirklich in diese Richtung gehen, was auch noch komplett offen ist.
Ich frage mich aber tatsächlich, ob dann überhaupt jemand oder ob die Regierung tatsächlich daran was gewinnt. Weil wenn du sagst, es gibt definitiv Übergangsfristen, jeder, der im Profit ist, wird seine Profite dann ziehen, noch steuerfrei. Jeder, der im Verlust ist, wird seine Verluste stehen lassen und dann vielleicht geltend machen mit der neuen Regelung. Und alles, was danach kommt, wie du sagst, die Trader, die adaptieren anhand der neuen Gesetzeslage. Also glaubst du, dass dann tatsächlich mehr Steuern erwirtschaftet werden durch so eine Regelung?
Also wenn ich mir die Kurse von 2026 so anschaue, da werden wir nicht viele Gewinne realisieren. Zumindest auf meinem Depot schaut es gerade so aus. Also die großen Mehreinnahmen in meiner 2026er Einkommensteuererklärung, da wird der Staat nicht viel bekommen. Genau, also ich, klar, das ist natürlich auf langfristig ausgelegt und über mehrere Jahre und so weiter. Und diese mysteriösen 11,4 Milliarden, dass die jetzt nicht sofort kommen, das glaube ich ist auch einkalkuliert. Aber ich bezweifle, dass wir da wirklich in solche Summen kommen. Plus eben auch der Verwaltungsaufwand, der damit dazukommt und die Möglichkeit, halt Sachen einfach liegen zu lassen, gerade wenn du dir ein bisschen unsicher bist. Und ich glaube, es macht schon einiges auch einfach komplizierter, wenn die Sachen wegfallen. Also wie gesagt, es ist eine Vereinfachungsregel und genau dafür war sie da und ist sie gedacht. Und genau das macht sie.
Ja, und bei den Aktien war es ja damals auch mal so, dass der Übergang da war von Haltefrist ein Jahr, kann ich mich noch dran erinnern, war ich glaube ich damals in der Ausbildung, Bankausbildung, deswegen habe ich das sehr aktiv mitbekommen und da gab es doch aber auch einen Bestandsschutz für das, was dort letzten Endes quasi Altbestände waren. Gab es da auch so eine Übergangsregelung von mehreren Jahren oder war das dann alles, was im Altbestand ist, konnte so lange gehalten werden und sobald es realisiert wurde, war es dann steuerfrei? Weißt du, wie das da geregelt war damals? Weil das könnte ja ein Role Model
sein. Ich war gerade im Studium und ich weiß, es war das Jahr nach, die kam in Kraft, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe. Okay. Deswegen waren alle so, gut, dass ich das für die Prüfung nicht mehr lernen muss und in die Hände geklatscht. Ich weiß, ja, es gab Übergangsfristen und Übergangsregelungen auf jeden Fall. Wie die im Detail ausschauen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also das müsste 2009, 2010 gewesen sein, weil das wirklich ganz knapp hinter, nach meinem Studium war.
Ja. Okay, aber das könnte wahrscheinlich dann ein gutes Role Model sein, falls es in die Richtung geht, dass man dann sagt, okay, das könnte eine gute Vorlage sein, ja, was das Thema angeht. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall spannend und natürlich treibt es die Krypto Community um, ja, weil es betrifft dann doch echt einige. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Hodler am härtesten trifft oder am schlimmsten treffen könnte, ist es natürlich echt am schwierigsten. Ja, also ich glaube schon, dass wir uns da als Standort in Europa und auch in der Welt für viele attraktiv gemacht haben, ja, aus dem Grund. Und aus dem gleichen Grund uns jetzt unattraktiv machen könnten. Und ich glaube, so den letzten Standortvorteil für Krypto in Deutschland damit verspielen könnten, aus meiner Sicht. Wie seht ihr das?
Absolut, stimme ich dir komplett zu. Ja. Sascha, würdest du auswandern, wenn die Regel kommt?
Ich würde immer so nicht auswandern, von daher. Ich kann dann...
Treu.
Ja.
Was soll man sagen?
Sascha? Ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, jeder ist sofort weg. Aber für den einen oder anderen könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Standortkriterium ist.
Mhm. Durchaus. Ja, also ist auch immer die Frage, in welcher Lebenssituation bist du, ne? Also wenn du jetzt irgendwie wie Sascha und ich, Hausfrau, Kind, Kinder und so, da sagst du jetzt nicht, okay, ich hau hier alles in den Sack, bloß wegen einer Steuerregelung. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, was das angeht. Also von daher bin ich da eigentlich, ja, es ist natürlich klar, es ist schwierig und es ist für einige nicht einfach, aber hey, ganz ehrlich, wir müssen auch mal sehen, in welcher privilegierten Situation wir eigentlich sind, ja, über was für Themen wir eigentlich sprechen. Und ja, nervt es mich, dass ich hoch besteuert werde als Unternehmer, ja, und 370.000 verschiedene Arten von Steuern zu zahlen habe, natürlich geht es mir auch auf den Nerv, ja, so machen wir uns nichts vor, aber ich habe auch viele Vorteile, die ich sehe, ja, die natürlich in anderen Ländern anders sind, ja, so, deswegen, ich würde deswegen jetzt nicht auswandern, also wenn, hätte ich die Entscheidung schon viel früher wann anders treffen müssen, ja, als jetzt dann alles, na, guck mal, du hast eine Firma, du musst aus, Immobilien, also da ist ein riesen Rattenschwanz dran und ich glaube, das ist mir den Vorteil, den ich dann hätte, eventuell auch nicht unbedingt wert, so.
Nee, weil deine, I don't know. Halt deine 200-300 Euro in Bitcoin. Da brauchst du nicht ans Auswandern denken.
Also ich dachte, du wolltest gerade sagen, bei meinen 200-300 Immobilien in Deutschland, ja. Genau, genau, sehr gut.
Oder ein 200, 300 Bitcoin wäre es wahrscheinlich wert, mal drüber nachzudenken.
Genau, genau, richtig. Ja, aber dann verkauf das mal zu Hause bei der Regierung, ja. Das ist dann nicht so einfach, wenn ich dann sage, hey, komm, lass nach Dubai gehen, ja. Das wird schwierig. Nee, genau. Was würdest du denn den Leuten jetzt, die vielleicht verunsichert sind und gerade über solche Sachen nachdenken, was würdest du denen raten? Was sind jetzt so die Themen, gerade auch jetzt Richtung DAG 8, ja, sind ja auch viele, die sagen so, was wird denn das Finanzamt demnächst über meine Transaktionen auf europäischen, MiCA-regulierten Börsen wissen? Was würdest du denen so an 2, 3 Themen mitgeben?
Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich bin persönlich immer relativ gechillt und auch für meine Kunden und sage so, hey, erstmal abwarten, das kommt alles nicht so heiß, wie es diskutiert wird, und wir hatten die Diskussion schon so oft, also das ist im deutschen Steuerrecht fast so oft, wie wir haben den Satoshi gefunden in der internationalen Literatur, also wenn es nicht einmal im Jahr passiert, dass wir die Jahresfrist diskutieren, dann stimmt irgendwas nicht. Deswegen erstmal cool bleiben, abwarten, machen kann man jetzt eh nichts. Was natürlich schon ein relevantes Thema ist, was du gerade angesprochen hast, KF und DAG 8. Die Finanzämter werden Daten bekommen. Können sie die jetzt sofort auslesen? Nein. Werden sie die jetzt morgen auf dem Tisch haben? Auch nein. Aber früher oder später kommt das Ganze. Und dann geht es darum, dass der Finanzbeamte irgendwas hat, wo er einen Haken dran machen kann. Der muss es vergleichen können. Der muss die Sachen, die er jetzt über sein System mitgeteilt bekommt, in deinen Unterlagen finden. Wenn er das nicht tut, muss er nachfragen. Und die Fragebögen, die sind ekelhaft. Die sind halt einfach 8 bis 10 Seiten lang. Alle Transaktionen, alles dies, das, Bestände hin und her und so weiter. Das ist einfach nur anstrengend, wenn man da nochmal irgendwas reporten muss. Und dann ist man in so einer Verteidigungsposition. Deswegen jetzt aufräumen, klar Schiff machen, mal drüber nachdenken, vielleicht ist auch eine Selbstanzeige nötig, kann beim einen oder anderen durchaus noch der Fall sein. Das ist übrigens auch noch meiner Meinung nach das spannendste Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben und das ich auch in den Medien kaum gesehen habe. Mit dieser gleichen Pressemitteilung kam auch raus, dass die Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige diskutiert wird. Und das finde ich gerade im Kryptobereich mindestens genauso wichtig wie die Abschaffung der Jahresfrist, weil die hat ganz, ganz vielen Leuten geholfen, hier nochmal klar Schiff zu machen. Und hier ist der Gedanke, naja, das ist ja eigentlich eine Inzentivierung zu sagen, versuch doch mal, ob du damit durchkommst, und falls nicht, dann machst du halt so eine Selbstanzeige und zahlst ja dann die Steuern irgendwann nach. Und verstehe ich auch irgendwo die Argumentation. Der ursprüngliche Gedanke war eher, man ebnet einen Weg zurück in die Legalität, also zu sagen, hier, wenn du Reue zeigst, deine Steuern nachzahlst, dann ist das immerhin strafbefreiend, und Strafe kann auch ganz schön saftige Geldstrafen sein und eben auch bis zu Gefängnisstrafen, also wirklich Haftstrafen auf Steuerrecht, auf Steuerhinterziehung. Und genau, die steht auch in der Diskussion, dass die eventuell abgeschafft werden soll, um eben auch hier Mehreinnahmen und diesen Incentive, naja, mal schauen, ob ich überhaupt erwischt werde, aus der Steuerhinterziehung rauszubekommen.
Ja, das ist tatsächlich immer noch der Way out gewesen für viele, die über die letzten Jahre, also vielleicht aus Unwissenheit auch, muss man auch fairerweise sagen, da eventuell den Fehler gemacht haben und dann irgendwann gecheckt haben, okay, Mist, ich musste eigentlich viel mehr melden, als ich gedacht hätte. Und gerade die dann das gemacht haben, kamen da raus, haben dann die Steuern nachgezahlt und haben da einen einfachen Weg raus gehabt, ja. Ich finde es eigentlich fair, dass es diese Regelung gibt, ja, weil de facto steht nicht jeder morgen früh auf und denkt ans deutsche Steuerrecht, ja. Klar gibt es bestimmt auch einige, die die letzten Jahre viel probiert haben, am Staat einfach wissentlich und absichtlich vorbeizuführen. Aber gerade die es nicht gemacht haben, denen sollte man irgendwie die Möglichkeit geben, ja, so da, wo kein grober Vorsatz oder dergleichen da ist. Von daher ist das, wie du schon sagst, schon ein sehr spannender Aspekt, den, glaube ich, echt viele auch nicht auf dem Schirm hatten, der aber Teil auch des Themas dort war. Ja. Du, dann würde ich sagen, für den Moment, ich weiß nicht, Sascha, hast du noch irgendwas an Fragen an Werner? Erstmal nicht, dann würde ich sagen, bei knapp 33 Minuten als Einordnung und mal grob, worum geht's, was sind die Themen und was können die Auswirkungen sein? lasst uns für den Moment gut sein, lasst einen Haken hintermachen. Ich glaube, das Thema verfolgt uns jetzt noch die nächsten Wochen oft genug. Ich denke, der eine oder andere wird dazu jetzt auch Stellung beziehen. Ja, gerade verbandsseitig wird sicherlich was kommen. Und die Krypto, das Krypto-Ökosystem wird da sicherlich probieren, ja, da ihre Duftnote auch zu setzen und ihre Meinung und Standpunkt zu vertreten, was ich auch richtig finde. Und ja, von daher bin ich gespannt, wie die Reise da weitergeht. Ja.
Als wichtiges Takeaway, no panic.
Genau, richtig. Also, in diesem Sinne, Werner, erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du dir das hier so spät jetzt nochmal rausgenommen hast. Dann viel Spaß bei den ersten Maikrawallen morgen in Berlin. Und genau, schönes Wochenende, schönen Feiertag euch und bis zur nächsten Woche. Vielleicht schaffen wir es ja wieder um 11.30 Uhr auf dem Freitag, Sascha. Sollte machbar. Ja, was? Mhm. Nein. Du bist doch nicht in Miami. Du bist doch nicht in Miami, jetzt hör auf. Oh,
nee, leider nicht.
Ja. Siehst du? Okay. Und die restlichen Themen, was so an Updates gab, würde ich sagen, sprechen wir nächste Woche nochmal so ein bisschen und gucken, was die nächste Woche so bringt. Alright, in diesem Sinne, Leute, don't panic. Bleibt entspannt. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Und servus.